Hallo zusammen, wir grüßen euch ganz herzlich. Heute haben wir mal eine kleine Sonderfolge, in dem Sinne Sonderfolge, weil wir hier nur zu zweit im Studio sitzen, nämlich der liebe Hank und der liebe Raul. Wir haben so ein kleines gemütliches Thema, beziehungsweise das hast du eben angekündigt, mitgebracht, was wir schön, ich will fast schon sagen intim hier an diesem doch recht schönen Samstagmittag behandeln können. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich bin mal gespannt. Hank, erzähl doch mal, was hast du uns mitgebracht?
Jo, moin moin, Raul. Ja, freut mich da zu sein. Die beiden anderen ja offensichtlich nicht.
Wir denken uns im Geiste dazu.
Ja, ja. Stefan ist, glaube ich, in England und sucht nach neuen Sounds. Und, ja. und Jim ist,
ich in weiß nicht. In Rumänien oder Bulgarien.
Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ja. Aber wir machen das mal. Und ja, was habe ich für ein Thema? Es ist so, ich war vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, glaube ich, war ich in einem Trödelladen in der Kölner Südstadt und habe da einen Kassettenrekorder gesehen. So ein tragbares Ding aus den 80er Jahren oder vielleicht sogar 70er. Und den hatte ich mal. Der ist dann irgendwann mal verschollen gegangen und diesen, also nicht diesen, vielleicht war es auch, keine Ahnung, aber genau dieses Gerät habe ich da gefunden und habe gedacht, ach, den hätte ich gern wieder. Und dann hat er auch nur ganz kleines Geld gekostet und ich habe gedacht, den nehme ich jetzt mit. So, seitdem habe ich wieder einen tragbaren Kassettenrekorder.
Hat der eine Rec-Taste auch, mit dem man selbst aufnehmen kann?
Natürlich.
Ja, natürlich. Ne. Ist das, willst du die Firma nennen?
Ja, Philips.
Okay.
Ein Philips tragbarer Kassettenrekorder. Wie gesagt, das Modell, was ich als junger Mensch dann auch mal hatte und den habe ich jetzt wieder. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, ich habe ja gar keine Kassetten. Und
ja, kann ich verstehen. Kann ein Problem sein.
Und habe dann aber die Idee gehabt, irgendwo ist noch eine Schachtel. Da könnten noch welche drin sein. Und tatsächlich, ich habe die Schachtel gefunden und ich habe ein Tape gefunden. Es gab nur noch zwei, drei Tapes, die da rumlagen. Und eins davon war, ich bin in den 80er Jahren relativ viel mit dem Auto unterwegs gewesen zwischen West-Berlin damals und meinem Heimatort, beruflich immer hin und her gefahren. Und ich hatte damals in meinem Auto einen Kassettenrekorder. Das gab es damals noch.
Ja,
Kassettenrekorder, ich auch, ja. Also gibt es, glaube ich, heute so nicht mehr. Mhm. Und da habe ich mir für die vielen Fahrten habe ich mir dann Tapes zusammengestellt, damit ich da gute Musik hören kann. Und es waren die 80er. Und ich war relativ jung und die Musik, die wir heute hören, ist aus den 80ern und entspricht also auch meiner damaligen Hörgewohnheit. Also es wird rockig.
Okay.
Und unser Thema ist ja was mit Rock und Vinyl und heute heißt es einfach was mit Rock und Kassette.
Sehr schön, ja. Ja. Sag mal, wenn du also dann zu Hause glücklich mit deinem Kassettenrekorder sitzt und du spielst diese Tapes ab, spielst du die dann direkt über diesen Kassettenrekorder ab oder ist der angeschlossen an irgendeine Anlage?
Der ist nicht angeschlossen. Ich glaube, er hat auch gar nicht die nötigen Steckverbindungen. Das ist wirklich ein einfaches Gerät, was man früher so mit sich rumgetragen hat. Und ich höre das tatsächlich dann über den eingebauten Lautsprecher. Und das soll auch so sein, weil das ist authentisch.
Ja, okay.
Das ist die Zeit und das ist auch die Musik und die klingt eben auch aus diesem Kassettenrekorder-Lautsprecher einfach wie damals.
Ja,
wir hören natürlich heute, wie sich der geneigte Zuhörer ja denken kann, keine Kassettenbeiträge, das geht nicht. Aber ich glaube auch über Spotify klingen die Titel immer noch so, wie sie sollen.
Ja, ich glaube es auch. Ja.
Ja.
Ich hoffe es zumindest, ja.
Ich glaube auch. Und dieses Tape ist natürlich länger als unsere Zeit hier erlaubt und deshalb habe ich einfach 5 Titel von diesem Tape mal rausgesucht bei Spotify und die können wir uns anhören.
Ja, wunderbar.
Ja.
Womit fängst du an?
Ich fange an mit einem fantastischen Song der nordirischen Punkrockband The Undertones. Sagt dir vielleicht was?
Ja, Lieblingsband von John Peel.
Richtig.
Ich glaube, es ist auch ein Lieblingstitel von ihm aller Zeiten, ist von den Undertones. Wie heißt nochmal der Sänger und der Kopf der Band?
Fergal Sharkey.
Ja, Fergal Sharkey, der hat dann irgendwann Mitte der 80er eine Solo-Karriere gestartet, die aber eher mäßig war. Also wenn du heute jemanden fragst, wer war Fergal Sharkey, ganz bekannt in den 80ern, der hat nicht so gut die Kurve genommen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Lebt er noch?
Das weiß ich auch nicht. Ja, aber ist, ich, ja. Ich habe okay. sogar, ich hab sogar eine Platte von Fergal Sharkey. Mhm. Das ist aber 80er-Jahre-Pop. Das hat mit den mit diesen Anfängen in seiner Band The Undertones relativ wenig zu tun. Wir hören tatsächlich den Titel Teenage Kicks und das
ist der Lieblingstitel von John Peel gewesen.
So ist es. John Peel, für die Zuhörer, die ihn nicht kennen, dieser legendäre BBC Radio-DJ.
Genau, haben wir eine Sendung noch drüber gemacht. Also ich habe die gemacht.
Richtig.
Die kann man sich gerne anhören, ja.
Ja. Mhm. Hast du damals auch Teenage Kicks gespielt?
Ich kann sein, ja.
Gut. Dann jetzt nochmal.
Wir haben ja auch von Satisfaction von Devo zweimal gespielt. Also,
oh ja, was heißt. Oh ja. Ich glaube, das kann man auch zweimal
ja,
hören. Ne?
Mindestens, ja.
Dann würde ich dich bitten, spiel doch mal ab The Undertones mit Teenage Kicks.
Die Welt erobern. Ne?
Wunderbar. Mhm. Ich habe mich jetzt auch direkt zurückversetzt gefühlt in meinen alten Opel-Rekord, mit dem ich da die Touren gemacht habe und mit dieser Musik über die lange Autobahn nach West-Berlin geschrubbt bin.
Und dann hast du diesen Song 100 Mal gehört.
100 Mal ja, und er wird nicht langweilig.
Ja, ja,
er wird nicht langweilig. Und es ist nicht umsonst, ist es einer der Lieblingssongs von John Peel und der hatte sogar, bevor er dann gestorben ist im Jahre 2004, glaube ich, hatte er dann noch als Wunsch geäußert, dass man auf seinem Grabstein die ersten beiden Zeilen Teenage Dreams So Hard to Beat auf seinen Grabstein schreibt. Und das, den Wunsch hat man ihm erfüllt und man kann das heute noch sehen.
Ja,
ja, so sieht's aus.
Ja, ja.
Ja, das war das erste Lied von meiner Kassette. Und dann geht es aber weiter und wir befinden uns, wie gesagt, in den 80ern und ich höre hier heute im Grunde genommen meine Lieblingssongs oder einige meiner Lieblingssongs und dann kommen wir jetzt zu einer anderen Band und die dürfte auch bekannt sein allgemein und dabei geht es um The Cure.
Ist bekannt, ja.
Ist also bekannt, kennst
ja.
du?
Ja, ja,
hast
ja,
du,
ja.
Hast
klar.
du schon mal gehört?
Ja. Ich halte The Cure für eine der großen 80er-Jahre-Bands mit einem immer noch fantastischen Doppelalbum, oder?
Als bekannt auch als, gerne genannt als Erfinder des Genres Gothic Rock.
Sogar als Erfinder?
Mhm. Ja, okay. ja, oder als Miterfinder. Ne? Also ja. Gothic Rock ist, glaube ich, mit mit The Cure absolut zu verbinden.
Ja, genau. Wenn man so denkt, ihr Debütalbum ist ja noch recht verspielter, so Schüler machen Rockmusik, Musik, Pop oder was auch immer. Die haben sich ja dann auch gewandelt. Ich muss ja immer daran denken, dass der liebe Stefan, der gerade auf der Suche nach Sounds ist in England, wie wir gehört haben, großer Fan ist von Pornography von The Cure. Das Album hat mir nie irgendwie, konnte ich nie. Was hältst du von dem Album?
Ich muss dir sagen, ich finde gerade die ersten Alben von The Cure besser als alles, was danach kam. Wir hören auch heute etwas aus dem Debütalbum, was man noch nicht als Gothic Rock bezeichnen kann, finde ich, sondern das ist tatsächlich noch Pop, Wave, Punk, schon gar nicht mehr Pop Wave, würde ich es nennen. Erstes Album, Three Imaginary Boys ist das Album, ist auch in Amerika nochmal erschienen in einer alternativen Version, das ist Boys Don't Cry, beide Alben sind fast identisch, und da habe ich einen Titel ausgesucht, der nennt sich Grinding Health und ist von 79. Und auch der lief gerne und oft in meinem Opel-Rekord. Magst du es abspielen?
Nein, sicher gerne.
Gut.
Wieder drei Akkorde, ne?
Wunderbar.
Was mir immer, also es klingt immer noch sehr frisch, sehr, als wäre es von gestern. Ich mag diesen Sound. Er ist, wenn man bedenkt, was vorher oder zeitgleich war, ich denke gerade an die Wings oder Paul McCartney oder so, kompletter, fast schon Kulturschock, ne? Alles reduziert aufs Nötigste. Wir haben hier keinen Verzerrer, ne? Das war ja von Rockmusik ohne Verzerrer undenkbar. Und wir haben auch noch, nicht was später kam, so ein Chorus-Sound, der alles, sondern ich glaube, die haben einfach nur ihre Gitarre angestöpselt und haben gesagt, okay, los geht's. Sehr charmant, also liebreizend oder so. Also, finde ich
und,
sehr schön. Ja.
Und wie jung Robert Smith noch klingt,
ja,
weil er ja eben auch noch sehr jung war.
Genau.
Tolles Stück, tolle Platte. Ich glaube, die kann man wirklich auch ganz durchhören und man wird nicht enttäuscht. Also alle Titel, finde ich, auf dieser Platte sind sehr gelungen, sehr gut.
Die großen Hits da drauf, ich glaube, Boys Don't Cry, ne? Sagtest du eben?
Ja.
Das ist wahrscheinlich.
Dann gibt es noch eine Coverversion von dem Jimi Hendrix Song Foxy Lady. Die befindet sich auch da drauf.
Okay.
Die sollte eigentlich gar nicht auf die Platte kommen. Man hat die nur im Studio als Warm-up gespielt und der damalige Produzent hat gesagt, natürlich nehmen wir dieses Stück mit auf die Platte.
Ah, schön.
Hätte ich auch spielen können, aber wir können nur eins.
Ja. Lieber Henk, du hast dich aber immer noch nicht dazu geäußert, was du von Pornography hältst. Ist das jetzt für dich immer noch ein Frühalbum, was du schätzt oder nicht so sehr?
Also ich muss sagen, das zweite Album, 17 Seconds, war schon ein Wandel im Sound der Band und geht auch definitiv schon in Richtung Gothic Rock. Das tut das dritte Album, Face, dann noch mehr. Und Pornography ist dann schon die wirklich düstere Phase der Band, die sich dann ja später auch nochmal wieder gewandelt hat und wieder poppiger wurde und so weiter. Also die sind da sehr vielseitig.
Ja, aber wenn du sagst, du magst lieber die Wave-Seite von The Cure, dann magst du nur ein Cure-Album oder was?
Nein, ich mag dieses 70 Seconds auch sehr.
Okay.
Ich weiß noch, wie ich dazu gekommen bin. Ein Freund kam damals zu mir mit dieser Platte unterm Arm und sagte, hör da mal rein, das ist Musik wie aus dem Kühlschrank. Und dieser Satz ist mir hängen geblieben. Und so kommt es mir auch immer noch vor. Also sehr, sehr zurückgenommen, sehr, sehr, sehr cool, sehr kühl eigentlich ist das passende Wort. Und dann haben sie sich eben bis hin zu Pornography wirklich in diesen düsteren Gothic-Sound gesteigert.
Und dann kam der Wandel mit himmlischem Pop, ne?
Ja. Mhm. Ja, da war ich dann aber nicht mehr so dabei.
Da fing es an für mich richtig spannend zu werden, muss ich sagen. Wobei ich die Sachen, über die wir gerade sprechen hier, die habe ich auch wahrgenommen. Mhm. Es ist ja eigentlich, wenn man so denkt an diese Wave, Pop-Wave, Post-Punk, haben wir ja alles schon mal ausführlich diskutiert, Bands, Künstler denkt, die überlebt haben, ne, und die so mehr oder minder heute noch existieren, heute noch bekannt sind und einen ähnlichen Sound mitgenommen haben, fallen mir nur zwei ein. Das eine ist The Cure und das andere sind Depeche Mode. Ne?
Richtig.
Die wirklich überlebt haben und groß geworden sind.
Und die immer noch auf Tour sind und jetzt auch gerade wieder jeweils eine tolle Tour abgeliefert haben. Ne? Ja, The Cure, die Heilung. Gehen wir weiter.
Ja.
Kommen wir jetzt zu einer Firma. Eine Firma. Im Englischen ist, was bei uns in Deutschland als GmbH bekannt ist, nennt sich in England Public Image Limited. Das ist eine Firma tatsächlich, die gegründet wurde unter diesem Namen von einem gewissen John Lydon, der vorher bekannt war unter seinem Künstlernamen Johnny Rotten. Bei welcher Band, das weißt du wahrscheinlich.
Das weiß ich. Ich glaube, die Band hatte im weitesten Sinne was, zumindest der Band, was mit Pornography zu tun.
Es hatte was mit Sex und auch mit Pistolen zu tun.
Ja, genau.
Und wurde damals produziert von diesem legendären Malcolm McLaren.
Ja.
Ein Produzent, ein Tausendsasser, ein Modemacher, verheiratet mit Vivian Westwood damals, Betreiber einer legendären Boutique in London namens Sex. Und irgendwie kamen die dann auf diesen, also im Prinzip ist ja, sind die Sex Pistols ja eine Boygroup, also eine Zusammenstellung von Einzelcharakteren, von denen einer John Lydon war, Johnny Rotten. Und nach dem Ende der Sex Pistols, die ja auch meiner Meinung nach nur ein Album gemacht haben, über das man reden müsste, hat dann John Lydon diese Firma gegründet, und zwar tatsächlich mit diesem Anspruch, wir sind keine Band, wir sind eine Firma, die Musik produziert. So ist es nie gewesen. Sie wurden immer nur als Band dann auch wahrgenommen und nicht als Firma, und diese Band, die Abkürzung wäre dann PIL.
Ja, ja, ja.
P-I-L, also
einen großen Hit hatten sie, ne? Ein Überhit.
Der eine Überhit, und komischerweise werden wir den auch hören.
Ach, nein.
Heute.
Ja.
Eine Band, die oft die Besetzung gewechselt hat. Einziges festes Mitglied über all die Zeit war John Lydon. Die gibt es auch immer noch. Die hatten allerdings auch sehr interessante Mitspieler über all die Zeit, zum Beispiel Jar Wobble war ein Mitbegründer dieser Band. Es gab einen gewissen Bruce Smith von der Band The Pop Group und über die haben wir auch schon mal gesprochen in der Folge über No Wave, wenn du dich erinnerst.
Ja, natürlich. Das wäre es gestern gewesen.
Ein gewisser Lou Edmonds war dabei von der Punkband The Damned. Also schon eine interessante Konstellation. Wir hören heute aus diesem Werk von Pill tatsächlich den Hit, der mich damals eben auch begleitet hat auf meinem Kassettenfahrten. Und das ist der Song This Is Not a Love Song. Wunderbar. Geht immer noch gut ab, oder?
Geht immer noch gut ab. Was mich allerdings verblüfft jetzt beim nochmaligen Hören ist, er ist sehr 80er. Wir hören diese, ich will fast schon sagen, diese künstlichen Peter Gable Bläser, ne? Ja. Oder hat einen ähnlichen Sound benutzt. Ein Drumcomputer, ne? Sex Pistols und Drumcomputer war ja wahrscheinlich, abgesehen, dass es technisch nicht möglich war oder noch nicht en vogue, ein Ding der Unmöglichkeit, klingt schon sehr poppig, ne?
Ja.
Aber der Song packt einen immer noch.
Ja.
Der ist immer auch tanzbar. Wenn der läuft, du kannst mich festhalten. Ich rase auf die Tänzliste. Auf zu lachen.
Ja, stelle ich mir gerade vor. ja, ist er auch von 84, also ja, im Prinzip ja. Das Ende von Punk und selbst von Post-Punk eigentlich schon. Also danach kam nicht mehr so viel.
Ja.
Ja.
Kann man von, gibt es andere Sachen von Pill, die man noch sich antun sollte? Ich kenne eigentlich wirklich bewusst nur diesen Song.
Also empfehlen würde ich dir sofort das Album, es heißt so, Pill, Album. Tolle Songs, die tatsächlich nicht großartig bekannt geworden sind, aber hörst dir an. Es gibt ein Live-Album noch von Pill, das ist in, lass mich kurz überlegen, in Japan. Pill in Tokio, ein Live-Album, toll, habe ich auch zu Hause stehen. Kann ich dir empfehlen, aber wenn du tatsächlich mal ein Album in der Gänze hören willst, hör dir Album an. So heißt es tatsächlich.
Okay. Mhm.
Ja, ironischerweise, John Lydon war immer ein, wie man so schön sagt, Linker, der sich auch immer mit dem System und dem Kapitalismus auseinandergesetzt hat. Und dieser Song ist eigentlich gedacht gewesen als ein kleiner Protest gegen die Plattenindustrie und ist aber ironischerweise dann zu ihrem größten Hit geworden, also zu ihrem größten Geld.
Ja. Ich habe ihn ja vor kurzem gesehen in der Doku, darüber hatten wir beide auch gesprochen, glaube ich, die gibt es in der ZDF-Mediathek, die heißt The Story of Punk, glaube ich.
Mhm.
Die ganzen Koryphäen, soweit sie noch leben, zu Wort kommen, unter anderem auch John Lydon,
ja,
den ich weiß nicht, ob die Doku gesehen hast, ich habe den auf Anhieb nicht erkannt.
Er hat sich ein bisschen verändert.
Sieht furchtbar aus.
Aber ich glaube, ich habe mir auch ein bisschen verändert in der Zeit. Also, Von daher, ja, aber tolle Doku auch, auch sehr zu empfehlen. Mhm. Du hast es gerade gesagt, ZDF, Mediathek,
frei verfügbar.
The Story of Punk. Absolut, wer sich dafür interessiert, sollte sich das eventuell angucken.
Sehr aktuell auch, also nichts Uraltes, sondern
Machen wir in diesem Stil weiter.
Ja.
Ja, weil wunderbar. Das ist alles Powermusik, die einen wach hält, wenn man auf langen Fahrten auf der Autobahn im Dunkeln unterwegs ist. Gehen wir weiter mit einer ähnlich kraftvollen Musik und auch Band. 1982 kam dieser Titel raus, genannt I Love a Man in Uniform. Ich sehe schon das Leuchten in deinen Augen. Tolle Band von dem Album Song of the Free. In Leeds gegründet 1977 und da gehen wir jetzt in eine Mischung aus Punkrock, Dub, Reggae, funkige Anteile, also wirklich eine wunderbare Mischung. Ja. Wir reden natürlich über The Gang of Four, die Viererbande.
Ja.
Die tolle Titel rausgebracht haben, die dann aber auch viele andere Bands beeinflusst haben, wie zum Beispiel die deutsche Band Fehlfarben, die große Fans waren von Gang of Four und sich da im Prinzip, ja, sie haben, würde ich fast sagen, den Stil kopiert von Gang of Four.
Okay, okay.
Das dann aber mit ihren deutschen Texten natürlich dann nochmal zu einer ganz anderen eigenen Geschichte gemacht haben. Aber musikalisch absolut zu vergleichen. Ja,
also Gang of Four ist für mich die typische Post-Punk-Band, wenn man mich festnageln würde. Nennen wir mal einen, würde ich nennen Gang of Four und Wire, die zwei, also das, es gibt bestimmt viele andere noch, aber das sind, die habe ich immer im Kopf.
Mhm.
Und gerade besagtes Album, Songs of the Free, das war, ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal erwähnt, das war das erste Mal, wo ich mich mit Jim damals über diese Art von Musik unterhalten habe und er hatte mir damals, das Album war gerade frisch rausgekommen, 82, ne, sagt er so. Und er sagte zu mir, ich kann dir nur sagen, Meisterwerk, ganz toll, und ich fand das furchtbar und ich habe erst viele, lange Zeit später erkannt, dass er recht gehabt hat. Ein wirklich tolles Album und du glaubst es nicht, da drüben in der Ecke steht es noch unausgepackt als Vinyl. Ich habe mir das letzten Monat gekauft. Ich musste das dann doch unbedingt haben.
Also absolut.
Tolles Album.
Gute Entscheidung.
Es ist, glaube ich, ihr vorletztes Album. Ne?
Mhm.
Und danach kam noch Hart. Aber jedenfalls, Gang of Four, I can't wait to listen to them now.
Ja, und nachdem sie sich dann aufgelöst haben, sind dann Teile von ihnen dann auch zu anderen Bands dann gegangen, wie zum Beispiel, und jetzt kommt es schon wieder, The Pop Group.
Ah nein.
Ja, und da gab es dann wiederum einen Ableger, das ist dann Shriek Back. Alles, können wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber alles tolle Musik, falls einer da ein bisschen nachforschen möchte. Alles entstanden aus den Jungs von Gang of Four.
Thematisch verwandt mit deinem Thema zu No Wave, ne?
Also absolut.
Wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich diese Folge, wenn er sie noch nicht kennt, kann passieren, anhören, ne?
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die einer nicht kennt. Ja,
natürlich.
Ne? Ja. Raoul, hören wir einen fantastischen Titel von The Gang of Four, und zwar den Titel von 1982 vom, wie gesagt, Album Song of the Free, I Love a Man in Uniform.
Strong for my woman. You know,
Ja, wir haben jetzt eine Stunde lang durchgetanzt, ne?
Wir müssen ein bisschen runterkommen.
Ja, ja, toll.
Ja, na, und wieder ein Titel, wie ich finde, der einfach nicht alt wird. Also das kann ich heute noch genauso hören wie damals.
Ja, ich auch, ja.
Also das altert nicht.
Ja, ja.
Wir kennen das von anderen Bands, können wir sicherlich einige Beispiele, wo wir sagen, das fand ich früher mal richtig gut und heute denke ich, höre ich nicht mehr. Die Platte steht da, aber ich höre sie gar nicht mehr.
Das ist ein guter Punkt. Bei vielen Sachen aus den 80ern, wo ich mit Paul Young zum Beispiel oder sowas oder Simply Red, also sehr poppige Sachen, wo ich denke, was vielleicht heutzutage noch zeitgemäßer klingt als das, was wir gerade gehört haben, aber denke, nee, geht ja gar nicht. Aber diese Sachen, die Talking Heads zum Beispiel, höre ich noch heute genauso mit Freunden.
Wird auch Freude nicht alt.
Mit Freunden wird auch nicht alt, ja. Was ich daran toll finde, ist sehr eckig, sehr kantig, ein eher sehr funkiger Bass, ne? Ich weiß nicht, ob der slappt sogar jedenfalls. Und dann auch, was ich damals sehr seltsam halte, heute halte ich es für genial, diese Background-Sängerin.
Wunderbar.
Ne? Die fast schon so ein bisschen was Souliges haben, ne? Zumindest Paul Young hatte auch so welche, aber kein Post-Punk und New Wave-Bands hatten das. Also eine tolle Kombination.
Ja, ja. Finde ich auch. Und im Rahmen meiner Recherchen zu diesem Titel ist mir was ganz Gruseliges untergekommen. Es gibt eine Coverversion von I Love a Man in Uniform und jetzt wirst du wahrscheinlich einen Schreck bekommen, den habe ich nämlich auch bekommen, von einem deutschen Künstler namens Herbert Grönemeyer.
Nein.
Herbert Grönemeyer hat diesen Song gecovert und den kann man auch bei Spotify und YouTube, wie auch immer, finden. Ich warne davor.
Der hat auf Deutsch gecovert?
Nee, der hat den auf Englisch gecovert, aber das ist furchtbar. Also du hörst diesen fantastischen Song und du hörst Herbert Grönemeyer gleichzeitig und das funktioniert nicht.
Das heißt, wir machen etwas, was wir noch nie in unserem Podcast gemacht haben. Wir warnen ausdrücklich davor, einen Song sich anzuhören.
Ich würde sogar einen Warnaufkleber auf das Plattencover verlangen. Ja? Hören Sie hier nicht? Nein, es ist schrecklich. Also Grönemeyers Gesang, gut, muss man nichts zu sagen, mag man oder mag man nicht oder manche hassen das auch, keine Ahnung. Ich bin kein Fan von Grönemeyer. Aber das hätte er nicht machen sollen. Die Chöre, die wir gerade so fantastisch fanden bei den Gang of Four, sind bei Grönemeyer richtig schlecht. Also das, aber kann ja jeder mal reinhören.
Ich werde neugierig.
Googelt mal Grönemeyer, I Love a Man in Uniform.
Ich liebe einen Mann in Uniform.
Das hat er nicht, er hat es nicht auf Deutsch gemacht, aber es ist trotzdem schrecklich. Kommen wir auch schon zu unserem letzten Titel für heute. Mehr können wir ja nicht, wenn wir die längeren Versionen spielen. Und das ist jetzt bei diesem Titel besonders eigentlich fatal, weil der Titel ist 7 Minuten lang in seiner Urfassung. Und das können wir hier nicht spielen. Wir können 1:15 spielen und deshalb steigen wir auch in der Mitte ein. Allein das Intro dieses Songs dauert 3 Minuten. Das ist nur Intro und das ist so gut, dass man es eigentlich spielen müsste, aber dann haben wir nicht den Mittelteil und den würde ich jetzt gerne spielen. Es geht um einen alten Schauspieler vom Inhalt des Songs her, der 1882 geboren wurde in Rumänien, ein rumänischer Schauspieler, der bekannt geworden ist vor allen Dingen durch Horrorfilme, in denen er oft die Hauptrolle gespielt hat, wie zum Beispiel auch in einer Dracula-Verfilmung. Der ist aber nie ganz groß rausgekommen, ist dann auch später oft arbeitslos gewesen und hat sich deshalb für B-Movies verdingt, wie zum Beispiel die Filme von Ed Wood. Ja? Und da kommen wir dann jetzt auch schon so langsam in die Richtung. Dieser Schauspieler hieß
Bela Lugosi. Natürlich kenne ich den. Mhm. Es gibt, ich glaube, aus den Nullerjahren oder noch früher Schwarz-Weiß-Film über Ed Wood mit Johnny Depp in der Hauptrolle, glaube genau. ich. Und da habe ich mich mit ihm ein bisschen näher beschäftigt. Und beim Original Ed Wood in seinem wirklich sehr, sehr, sehr skurrilen Film taucht Bela Lugosi noch in einer seiner letzten Filmrollen auf als Mystery Man oder wie auch immer.
Ja.
Und stirbt aber während der Dreharbeiten. Und dann haben sie dann die restlichen Dreharbeiten, haben sie einen Double genommen, was also ganz furchtbar sofort zu sehen ist. Aber hochskurril, also insofern Bela Lugosi als Dracula darstellen, ich glaube in den 30ern, ne?
Ja.
Der Thun-Film so langsam en vogue wurde, sehr legendär eigentlich. Ne? Ja.
Und weil das Double überhaupt nicht dem Bela Lugosi ähnlich sah, hatte man ihm immer so eine Gesichtsmaske, so eine Art Schleier. Das wurde dann auch irgendwo als der schlechteste Film aller Zeiten von Ed Wood, das Original, bezeichnet. Irgendwas mit Planet 9 aus dem Space, ich krieg's nicht hin. Aber die Verfilmung, von der du sprichst, die heißt, glaube ich, auch einfach nur Ed Wood und ist mit Johnny Depp und ist ein toller Film. Ja, dieser Bela Lugosi hat eben auch dafür gesorgt, dass eine Band, und jetzt machen wir schon wieder eine Kurve, unsere Folge heute heißt Press the Eject and Give Me the Tape. Das ist ein Titel. Das ist eine Platte, die so genannt ist, von der Band Bauhaus. Und da sind wir schon wieder im Bereich Gothic Rock. Und Bauhaus hat damals seine erste Single genauso genannt, nämlich Bela Lugosi. Und Bela Lugosi ist tatsächlich dann irgendwann gestorben im Alter von 73 Jahren und man hat ihn tatsächlich, das hat sein Sohn damals dann so arrangiert, in einem Dracula-Kostüm begraben. Die Beerdigung bezahlt von Frank Sinatra, nein, der ein großer Fan war. Bela Lugosi. Und das ist unser Titel. Wir steigen in der Mitte ein, weil, wie gesagt, das Intro so lang ist, aber ich finde, wer das nicht kennt, der sollte sich das unbedingt anhören. Bauhaus, Bela Lugosi von 1979. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead, undead, undead. Tja. Die Untoten.
Die Untoten.
Begleiten uns.
Also ich kenne Bauhaus, abgesehen davon, dass ich damit eher eine Architektenstil verbinde, aber klar, gut, das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Eigentlich ein cooler, und ich glaube, es gibt auch einen Baumarkt, ne, der mittlerweile so Haus heißt.
Habe ich mal von gehört,
ja. Das ist auch eigentlich ziemlich originell, aber irgendwie dann doch wieder witzlos, ne? Aber gut, ist halt Deutschland.
Also,
und ja. die Briten haben sich auch danach genannt. Ich kenne von Bauhaus eigentlich tatsächlich bewusst nur ihren größten Hits, glaube ich, Cookies and Parties, ne?
Auch,
ja. Auch ein toller Song. Fand ich, hat mir gut gefallen. Hier auch wieder, ähnlich wie bei Cure, Gitarre sehr zurückgenommen, ne? Überhaupt nichts verzerrt, aber ein bisschen viel Hall auf die Stimme.
Also mir, Stimme. Mir gefällt es.
Natürlich, ja.
Ich finde, an diesem Titel sollte man nichts verändern. Ich kann deine Kritik würdigen, aber nicht nachvollziehen.
Sie ist ja auch scheißegal.
ja. Der letzte von den Titeln meines Kassettenbandes, das ich Gott sei Dank wiedergefunden habe. Und gerne über meinen alten, schrammeligen Kassettenrekorder jetzt höre. Ja. Das war's im Prinzip.
Ja.
Mehr Titel können wir nicht spielen, dürfen wir nicht. Zu Bauhaus nochmal. Umfeld von Bauhaus, natürlich Joy Division, Siouxsie and the Banshees, The Cure, das ist alles diese Gothic-Rock-Ecke.
Oh, da kommt eine Auffälligkeit der Woche.
Na, wer hätte das gedacht?
Ja, siehst du mal. Ja, haben wir nicht zu oft, aber es gibt ganz spezielle Wochen. Heute haben wir was.
Da sind wir gespannt.
Ja. Erstmal, du wolltest noch was sagen zu Ed Wood. Wir wissen mittlerweile, von wem der Film ist.
Das ist natürlich ein Film von Tim Burton, großartiger Regisseur auch. Und der Film heißt Ed Wood und sollte man sich auch mal anschauen.
1994, glaube ich. Sarah Jessica Parker spielt unter anderem auch mit. Einige andere Bekannte noch. Ja, wunderbar. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Das eine bezieht sich, ich liebe ja Dokumentationen, gerade wenn sie sich mit der Rockgeschichte intensiv beschäftigen. Und da gibt es also im deutschsprachigen Raum sehr wenig Sender, aber es gibt einen wirklich tollen Sender, der regelmäßig damit um die Ecke kommt, nämlich das ist Arte.
Unser Lieblingssender.
Ist das unser Lieblingssender? Ja, es ist könnte, also wenn wir jetzt eine Schnittmenge
haben. Was Musikdokus angeht. Ne,
ist das auf jeden Fall, ja. Ganz, absolut, ganz sicher. Und zwar gibt es jetzt seit Mitte Februar eine Dokumentation über Syd Barrett, das verlorene Genie von Pink Floyd, ohne die es Pink Floyd nie gegeben hätte, der irgendwann aus der Musikkultur verschwunden ist, wahrscheinlich Drogen umnebelt. Ne? Das wird in dem Film, in der Doku auch nur angedeutet und 2006 gestorben ist. Der Film heißt Have You Got It Yet? Die Geschichte von Syd Barrett habe ich mir tatsächlich heute angeschaut. Kann ich sehr empfehlen. Für alle Pink Floyd-Fans, die Syd Barrett und die Musik von ihm, ich glaube, die ist nur so auf dem allerersten Album, ne? Stark vertreten.
In der Frühphase von Pink Floyd. Und dann ist er dann aber relativ früh erkrankt, psychisch erkrankt und mit Drogen konfrontiert gewesen, die ihn letztendlich umgebracht haben. Der Titel Shine on Your Crazy Diamond, der später dann von den Floyds gespielt wurde, bezieht sich auf ihn.
Auf ihn, ja.
Auf Syd Barrett,
und der Gag an der Sache ist, dass ja, das war Mitte der 70er, dass tatsächlich Syd Barrett im Studio Abbey Road aufgetaucht ist und die ihn nicht erkannt haben.
Nicht erkannt haben, weil er sich so schrecklich verändert hat durch die Krankheit.
Ja.
Und, also traurige Geschichte und deshalb wahrscheinlich auch unbedingt sehenswert der Tipp von dir, diese Doku. Unbedingt. Ich habe auch eine Doku gesehen, fällt mir jetzt gerade ein bei Arte, die ich sehr toll fand. Den Titel weiß ich jetzt nicht, aber es geht um die Stooges, um die Band von Iggy Pop, auch einer meiner Heroen, sollte man vielleicht auch mal gesehen haben, auch in der Mediathek. Den Titel weiß ich nicht, aber wenn man Stooges eingibt,
Stooges kommt im Titel drin vor.
Ist man dann relativ schnell. Es geht, glaube ich, um die Entstehung des Albums The Fun House, auch ein Lieblingsalbum von mir.
Ich glaube, von David Bowie produziert. Ja, ne?
Oder? War das oder schon Bowie? Ich glaube nicht. Also Bowie kam erst ins Spiel, als die Stooges sich aufgelöst hatten und Iggy dann nach London ging.
Okay. Man muss immer aufpassen, wenn man mit einem David Bowie-Fan redet.
Ja, können wir ja auch nochmal einen Themenabend zu machen.
Sehr schön.
Ja.
Ja, ich habe noch eine zweite Auffälligkeit der Woche, und zwar geht es um einen Podcast, den habe ich jetzt erst kennengelernt, von unseren Freunden, den Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube Saarland 2, SR2, mhm. Der Podcast Klein und Fein, der heißt tatsächlich Interpretationssache, wenn man denkt, es ist ein Podcast von Deutschlehrern für Deutschlehrer, nein, es ist tatsächlich ein Musikpodcast, in dem sie einen Titel vorspielen, wie zum Beispiel House of the Rising Sun oder Gershwin oder auch Händel oder Bach oder was auch immer, also querbeet durch die Genres, was wir ja hier auch machen, deswegen fühle ich mich im Geiste mit ihnen verbunden, und die dann dieses Stück erstmal vorstellen, anspielen und dann 4 oder 5 Coverversionen dieser Stücke dann vorstellen, die dann auch nochmal detailliert besprechen innerhalb von 30 Minuten. Ist sehr ambitioniert, finde ich einen sehr schönen Ansatz. Also wenn man Coverversionen mag oder auch sich mal mit ein bisschen andere Musik beschäftigen will, zum Beispiel Gershwin besser kennenzulernen, lohnt sich ganz bestimmt, kann ich das wirklich nur empfehlen. Interpretationssache, Podcast von SR2, überall, wo es Podcasts gibt.
Da hören wir doch mal rein.
Ja, wunderbar. Dann sind wir zwei Hübschen heute durch, oder?
Sind wir zwei Hübschen heute durch und grüßen unsere Kameraden, wo immer sie auch sind.
Ja.
Stefan und Jim, machtet gut, Jungs, und demnächst wieder hier in diesem Theater.
Ja, wunderbar. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.